Schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Herzlich willkommen zurück. Ja, und herzlich willkommen zumindest in München zurück im Winter. Tatsächlich die ersten Schneeflocken schon wieder gefallen. Aber ja, wir wollen nicht jammern. Mein Thema heute, daran angelehnt, was ich immer wieder an Fragen bekomme, was mir Hörerinnen und Hörer schreiben, was scheinbar viele einfach immer wieder interessiert. Wobei sie mir auch gerne noch mehr schreiben dürfen. Ich weiß, Podcast ist immer so ein bisschen ungünstig, weil da gibt es ja keine Kommentarfunktion, wie bei anderen Dingen, YouTube oder ähnliches. Aber Sie finden unten in den Shownotes meinen Instagram-Account. Da können Sie mir jederzeit eine Nachricht schreiben. Ist einfacher als eine E-Mail. Ich antworte auch wirklich immer. Und wenn Sie mal anderer Meinung sind, teilen Sie mir das gerne mit. Solange Sie es mir nicht brutal um die Ohren hauen, sondern wir nett und freundlich drüber sprechen, ja, beantworte ich auch wirklich immer jede Nachricht, die ich bekomme. Kernfragen sind immer wieder, ja, lehnt sich wohl auch ein bisschen daran an, was ich natürlich einfach viel erzähle, was so in Anführungsstrichen meine Marke ist. Wie baue ich ein Business auf, damit verbunden, wie etabliere ich dieses Business oder irgendeine Dienstleistung, ein Produkt, was auch immer als Marke? Und immer wieder die Frage, ich will auch endlich mal ein Buch schreiben. Und auch in letzter Zeit immer häufiger, ich möchte auch gerne einen Podcast machen. Wie geht das eigentlich? Was brauche ich dazu? Das ist bestimmt ganz kompliziert. Ich will da mal ein bisschen drauf eingehen heute und ich splitte das mal sozusagen so Teil 1, Teil 2. Gehe heute mal auf das Thema, wie mache ich eigentlich einen Podcast ein und wie schreibe ich ein Buch. Hatte ich immer wieder mal als Thema mit dem Buchschreiben, aber es kommt immer wieder die Frage, wie finde ich einen Verlag, wie mache ich das eigentlich, wie fange ich an, was muss ich da tun? Prinzipiell ist natürlich immer die Frage, was will ich erreichen? Man kann mit Podcasts, ja, die Frage kommt auch immer wieder, wie viel verdienst du eigentlich mit deinem Podcast? Die kann ich ganz klar beantworten. Ich verdiene mit meinem Podcast monatlich ungefähr, nee, ich sag's Ihnen sogar auf einen Cent genau, 0 Cent. Dieser Podcast hat überhaupt keinerlei Monetarisierung. Man kann bei Podcasts Werbeanblendungen machen. Ich glaube, manche Plattformen machen das auch ungefragt. Da hat man dann keinen Einfluss drauf. Also sollten Sie irgendwo meinen Podcast hören und sollten dort irgendwo eine Werbung hören, dann weiß ich davon nichts. Natürlich kann man Podcasts monetarisieren, wenn sie eine große Reichweite haben und dadurch irgendwo interessant werden, Werbeeinblendungen zu machen. Es gibt natürlich auch Podcasts, die dann irgendwelche Sponsoren zwischendrin nennen. Sie kennen das auch von YouTube, wo man dann sagt, hier, heutige Sendung ist gesponsert von und dann stellt man irgendein Produkt vor. Dazu braucht man natürlich in allererster Linie Zahlen, die das interessant machen und natürlich auch so dieses Bestreben, damit Geld zu verdienen. Das hatte ich nie. Der Podcast ist entstanden vor 4, 5 Jahren, ich weiß es gar nicht, um den Dreh. Wir haben damals meinen Geschäftspartner Tom Lewis, Grüße gehen raus an dieser Stelle, den Podcast gemeinsam gestartet. Wir haben damals sehr viel Coachings gemacht und das war einfach so ein, ja, Content, den wir geboten haben, zusätzlich für Leute, die bei uns im Coaching waren, die mit uns zu tun hatten, die da einfach reingehört haben, das eine oder andere für sich mitgenommen haben oder natürlich auch Leute, die auf den Podcast gestoßen sind und sich dann gemeldet haben und gesagt haben, hey, interessiert mich, könnt ihr da mal hier näher mit mir reden, könnt ihr was für mich tun? Aber das Thema hatte sich dann auch spätestens dann erledigt, als ich, hatte ich auch schon oft erzählt, keine Coachings mehr gemacht habe, sondern wieder so voll zurück in mein altes Business in Immobilien gegangen bin und somit überhaupt kein Zusammenhang besteht, dass jemand den Podcast hört und ich dann irgendwie ihm etwas verkaufen will. Das ist einfach, ich mache es gerne und ich habe einfach Freude dran, Rückmeldungen zu bekommen, mit Leuten zu sprechen, die sich darauf melden, die eine Frage haben, die mir auch oft Fragen stellen, die ich auch einfach so beantworte, zu irgendeinem Thema, sei es Business. Ja, es sind immer wieder diese Themen Business und Schreiben in erster Linie und das mache ich dann auch einfach gerne. Und von daher glaube ich aber, dass auch ein Podcast so die geringste Chance darauf bietet, damit Geld zu verdienen. Also wenn Sie damit liebäugeln, diesen Podcast zu machen, sollte eigentlich die Vorstellung die sein, und das ist die, die ich immer habe. Ich sitze hier meistens in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, manchmal auch ein bisschen früher, so wie heute, wo es erst Donnerstagnachmittag ist. Und habe einfach immer so dieses Bild vor Augen. Ich erzähle hier was und da hören unheimlich viele Menschen zu. Die hören sich das an, melden sich zum Teil bei mir und sagen, boah, super, oder haben eine Frage oder melden sich auch gar nicht. Und ich kenne die Hörerinnen und Hörer dann natürlich größtenteils auch überhaupt nicht. Aber das ist so eine schöne Vorstellung, als würde ich irgendwo wie bei einer Buchlesung sitzen und da sind dann Menschen und die hören sich das an. Das finde ich ein unglaublich schönes Gefühl. Und aufgrund der vielen schönen Rückmeldungen mache ich diesen Podcast auch einfach immer weiter und mache ihn auch einfach gerne. Wenn Sie einen Podcast planen, die aufregende Frage, was brauche ich alles dazu? Ich weiß, jemand, der den Podcast hört, hat mich das neulich für einen Bekannten gefragt, was für ein hochwertiges Hypermikrofon man braucht, welche aufwendige Software. Ich habe auch neulich irgendwo ein YouTube-Video mal gesehen. Da hat jemand so sein Studio-Setup vorgestellt, war komplett irre aufregend. Also Technik ohne Ende braucht man aber letztlich gar nicht. Ich habe ein Mikrofon, das ist jetzt nicht das Schlechteste, das es gibt, aber es ist jetzt auch kein 500 oder 1.000-Euro-Teil. Ich habe auch ganz erstaunt festgestellt, dass das schon sehr in die Jahre gekommen ist, wurde ursprünglich mal angeschafft, eigentlich um Videocalls zu machen, da nicht das Mikrofon vom Computer zu benutzen. Und ansonsten, ich arbeite mit Mac. Ich nutze tatsächlich diese uralte, kostenlose Software auf dem Mac, GarageBand, die komplett einfach ist, ja. Ich habe hier zwei Tonspuren. Die eine ist das Intro, also die Melodie am Anfang und am Ende. Die zweite Tonspur ist das, was ich aufnehme. Man kann hier sogar, wenn man will, überarbeiten, Sachen rausschneiden, wenn man das möchte. Ich möchte es nicht. Also mein Podcast sieht so aus, ich öffne hier meine Vorlage, nehme den auf, lade den auf den Rechner und dann ja, spiele ich den zu meinem Provider hoch. Da gibt es verschiedene Anbieter, wo man den Podcast hochladen kann. Manche nehmen Geld, da hat man ein paar Extras, manche sind umsonst. Ich habe einen mit kleinen Extras, kann ich Ihnen auch ganz offen sagen, das ist Prodigy. Ich zahle, glaube ich, 14,90 € im Monat für den Account. Und wie gesagt, man hat dafür ein paar Extras, das ist so komplett unaufregend. Ich käme auch nie auf die Idee, den Podcast hinterher nochmal komplett zu schneiden und zu schauen, oh, hier war ein Versprecher, hier war mal geräuspert, hier mal gehustet, hier hatte ich vielleicht mal eine kleine Denkpause. Mein Podcast ist im Prinzip so ein bisschen, ja, Radio-Show. Ja, als wäre ich hier in dem Musik, in einem Radiostudio und würde einfach zu den Hörern reden, da kann ich hinterher auch nichts ändern oder schneiden oder sonst was. Das muss auch letztlich gar nicht sein. Es ist ja keine Hörbuchproduktion, wo man hier wirklich mit High-End-Software und Studiotechnik arbeiten muss. Von daher ist es kein großer Act. Wenn Sie einen Podcast machen wollen, müssen Sie über eins im Klaren sein. Sie kennen das vielleicht von YouTube, haben Sie sicher schon mal Accounts gesehen. Da kommt ein Video, man denkt sich, naja, ist nicht schlecht. Dann kommt ein zweites Video und dann denkt man sich, ach ja, hat was, abonniere ich mal. Dann kommt ein drittes Video und dann ist weg. Dann kommt nichts mehr. Ich denke mir das auch oft, wenn ich so irgendwas suche und dann stoße ich auf Kanäle und dann schaue ich mir so ein paar Videos an und die sind doch echt gut und dann sehe ich so, boah, das letzte Video vor 6 Jahren. Das sind immer so diese Accounts, die so mit einer Euphorie gestartet sind. Boah, ich mache das jetzt und das ist geil und boah, super und ich habe auch eine super Idee. Und diese Ideen, das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, die gehen Ihnen super schnell aus. Wenn Sie ein Podcast-Thema haben, das dynamisch ist, ist es natürlich einfach. Dynamisch bedeutet, ich höre zum Beispiel unheimlich gern Technik-Podcasts. Ich mag das, es entspannt mich komplett. So abends zum Einschlafen lasse ich die manchmal laufen, höre dann ein bisschen zu, schalte dann ab, wenn ich merke, dass ich müde wäre, höre dann irgendwann weiter. Da geht es nur um Technik. Und Technik ist natürlich, das ist dynamisch, weil es ist jede Woche irgendwas. Ja, ich höre bevorzugt immer Podcasts zu dem Thema Apple, über die Technik, über Software, über alles Mögliche. Da ist jede Woche ein automatisch ein Thema da. Ja? Es gibt irgendein Update, es gibt ein neues Gerät, es gibt eine neue Software, es gibt irgendeinen Fehler, den man irgendwie fixen kann. Es ist relativ einfach, da fortlaufend Content zu produzieren. Wenn Ihr Thema nicht ganz so dynamisch ist und was immer Sie sich für ein Thema aussuchen, zum einen sollten Sie natürlich Ahnung von diesem Thema haben. Ja, es bringt nichts immer so, ich lese irgendwo was und dann gebe ich das weiter. Ja, jeder kann selber googeln. Dann kann es teilweise richtig schwierig werden. Wenn Sie da keinen Vorlauf haben und wenn Sie einen Podcast starten wollen, empfehle ich Ihnen, mindestens 20 Themen Vorlauf zu haben. Also schreiben Sie sich auf die ersten 20 Folgen, was ist mein Thema. Sonst machen Sie 2 Folgen und dann wird es eng. Und ich kann Ihnen sagen aus eigener Erfahrung, es ist nicht immer so ganz einfach, pünktlich zu liefern. Und Sie müssen pünktlich liefern. Sie brauchen eine feste Uhrzeit, da kommt mein Podcast, da kommt eine neue Folge. Wenn ich einmal, und es kommt selten vor, Freitag um 12 Business Lunch nicht online ist, dann kriege ich um 1 Zuschriften. Wo ist der Podcast? Ist irgendwas passiert? Die sind nicht böse, ja, die sind nicht so nach dem Motto, hey, verdammt, wo bleibt der Podcast? Sondern die sind so, hey, ist irgendwas? Gibt es die Woche keinen Podcast? Geht's dir gut? Ja, und das ist so total schön, ja, weil man weiß, da warten Leute drauf, aber es ist auch irgendwo ein Deal. Ja. Ihr hört meinen Podcast und ich liefere den auch jeden Freitag um 12 Uhr. Und in den letzten 4 Jahren war nicht oft, dass er nicht geliefert wurde. Es gibt immer mal Situationen, wo es einfach dann irgendwie aus Gründen, die wirklich dann vertretbar sind und nicht eine Ausrede, nicht geht. Aber es darf niemals, niemals sein, weil... Ach ja, ich bin spät dran die Woche, ja, es ist mir jetzt eigentlich zu viel, ja, dann lasse ich ihn mal ausfallen. Das geht nicht. Ja, ich kann nicht sagen, ach ja, lasse ich mal ausfallen, weil dann das nächste Mal ist wieder irgendwas und wieder irgendwas. Es muss dann schon wirklich so sein, also wenn mein Podcast unangekündigt nicht um 12 am Freitag erscheint, dann gab es wirklich einen triftigen Grund. Und der reichte von bei mir, ich lag im Koma oder... Das war also der heftigste Grund. Oder ansonsten war es schon auch wirklich so eine, ja, ein Grund, der es einfach verhindert hat. Also darüber muss man sich im Klaren sein, sonst braucht man das gar nicht anfangen. Und zum Thema Schreiben, da ist es natürlich schöner. Schreiben, das ist kein, ich muss wöchentlich veröffentlichen, das ist ein schöner Rhythmus. Zum Thema Schreiben noch kurz die Schleife zurück zum Podcast. Sie können beim Podcast sich ein Skript schreiben. Ich sage Ihnen aber gleich, wenn Sie ein Blatt da liegen haben, wo Sie sich so ein Skript runterschreiben, das ablesen und wieder ins Mikrofon sprechen, ist schwierig. Es gibt sehr schöne, sehr einfache Lösungen, sogenannte Teleprompter, die dann hier am Bildschirm Ihnen einfach den Text einblenden. Nur, ich weiß, dass es Leute machen, ich selber kann es nicht. Also jetzt einen kompletten Podcast schreiben und ihn dann vorlesen, ist nicht mein Ding. Ein Skript... Ja, ich mache mir mein Skript so, sieht so aus, ich habe meine berühmten weißen Notizzettel, diese 10x10 cm aus dem Zettelkasten und da stehen 3, 4, 5 Stichwörter drauf. Das auch meistens nur, damit ich es nicht vergesse und das hat bei mir den Effekt, den hatte ich schon als Schüler. Ich habe mir vor jeder Probe, vor jeder Prüfung, vor jeder Schulaufgabe, ich habe mir immer einen Spickzettel geschrieben, prinzipiell, ich hatte immer einen Spickzettel. Ich habe ihn nie benutzt. Ich hatte ihn nicht während der Prüfung, also falls irgendwie Lehrer von damals zuhören, Grüße gehen raus an dieser Stelle, ich habe nie geschummelt. Der Effekt war, ein Spickzettel zwingt einen dazu, die wichtigsten Informationen möglichst komprimiert auf möglichst wenig Platz zu schreiben. Und wenn man sich die Gesamtinformation runterkomprimiert hat, auf einen Spickzettel, auf die Größe eines Spickzettels, dann hat man sich so viele Gedanken gemacht, was ist denn das Wichtigste, was ich unbedingt wissen muss, dass man es dann eh weiß. Dann hat man es eh im Kopf, dann braucht man den Spickzettel nicht mehr. Das Gleiche mache ich übrigens vor Geschäftsterminen, wo viele Zahlen vorkommen, wo irgendwie ganz schwierige Themen sind. Da mache ich mir wie damals in der Schule einen Spickzettel. Und wenn ich den fertig habe, dann weiß ich es auswendig. Ich brauche in einem Meeting nie irgendwie ein Blatt Papier rausziehen, um irgendwas abzulesen. Ich habe das im Kopf. Die Leute sind da aber oft ganz erstaunt, dass ich dann einfach dies, das, jenes, ich habe das alles parat. Aber nur deswegen, weil ich mir vorher einen Spickzettel gemacht habe, den ich dann aber nicht verwende. Und so ist es bei mir, wenn ich einen Podcast mache, ich habe quasi einen Spickzettel. Meistens schaue ich nicht mal drauf. Ja, das ist so viel zum Thema Podcast. Also, wenn Sie Geld verdienen wollen, glaube ich, gibt es bessere Möglichkeiten. Wenn Sie es einfach gerne machen wollen, einfach dieses Gefühl, dass Sie Menschen erreichen, die sich dafür interessieren, was Sie zu sagen haben. Das ist die Belohnung für mich, für einen Podcast. Beim Schreiben sieht es anders aus. Ich weiß noch, wo ich mein erstes Buch geschrieben habe und ich habe das damals bei Social Media vermarktet. Das ist Thema Markenaufbau und Business nächste Woche, aber nur so angerissen. Da hat dann tatsächlich, hat sich dann irgendwie einer gefragt, ja, und das Buch, wo veröffentlichst du das dann? Dann sage ich, ja, so, ich habe hier ein Angebot von dem Verlag. Wie muss man für das Buch bezahlen? Sag ich, ja. Ah, ich dachte, du verteilst es umsonst. Und ich dachte mir, ja genau, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Ich sage das immer ganz deutlich. Ich wollte, seit ich ein kleines Kind bin, Schriftsteller werden. Es war mein Lebenstraum, Bücher zu schreiben. Aber dieser Lebenstraum beinhaltete immer auch, dass ich diese Bücher richtig gut verkaufen und ich damit Geld verdiene. Das war mir einfach immer klar. Ich hatte nie die Ambition, ich schreibe ein Buch, damit ich mal ein Buch geschrieben habe. Das kann man machen. Und wer diesen Wunsch hat, dass er einfach mal eine Geschichte, die ihn beschäftigt, die in seinem Kopf ist, als Buch schreibt, das er dann verschenkt, veröffentlicht oder auch nur in die Schublade legt. Völlig geil. Absolut super. Aber dann braucht man keine Anleitung, weil dann setzt man sich hin und schreibt so, wie man will, ist völlig frei und fertig. Aber natürlich wollen viele Menschen von mir wissen, wie schreibe ich Bücher und wie verkaufe ich die dann auch. Und ja, entgegen der üblichen Aussagen, die man überall liest, Bücher wirst du nicht reich, das stimmt so nicht. Man kann mit Büchern richtig gut Geld verdienen. Aber man kann auch davon leben. Ich tue es nicht. Ich habe auch in meiner Phase, wo ich mein Schriftstellerleben ausgelebt habe und insgesamt 10 Bücher geschrieben habe, davon waren 2 tatsächlich Bestseller. Und das wird auch gut bezahlt. Aber ich bin dann wieder zurück ins Business und Schreiben ist für mich tatsächlich so eine Art Side-Hustle. Ich schreibe gerade ein Buch, das hoffentlich diesen Sommer veröffentlicht wird, eine Novelle. Ich habe 2 weitere Buchprojekte in der Schublade, die schon angefangen sind, wo schon die Idee, das Konzept steht. Und die werde ich auch schreiben und die werde ich auch wieder vermarkten und ich werde auch, da bin ich ganz offen, versuchen, so viele wie möglich davon zu verkaufen, um damit viel Geld zu verdienen. Aber ich schreibe nicht unter dem Aspekt, ha, ich muss Geld verdienen, mach mich reich, sondern ich schreibe einfach, weil es geil ist. Man muss es lieben. Wer Schreiben nicht liebt, braucht nicht anfangen, ein Buch zu schreiben. Das ist die absolute Grundvoraussetzung. Man muss es wirklich lieben. Ja, so wie wenn Sie ein Bild malen wollen, ein richtig schönes, aufwendiges Bild, dann müssen Sie es lieben zu malen. Sie können sich nicht hinstellen und sagen, ich mache das jetzt, ich arbeite das runter. Schreiben ist knallharte Arbeit, vom Aufwand her. Aber es ist auch wirklich, es muss eine Berufung sein. Man muss es wollen und man muss auch wirklich dieses, boah, wenn dieses Buch dann Leute lesen, wenn sie Zuschriften kriegen von Leuten, die ihnen Briefe schreiben auf ihr Buch, ganze Briefe, 2, 3 Seiten, ich rede jetzt nicht von einer guten Rezension irgendwo, die ihnen persönliche Briefe schreiben, was das Buch für sie in der Lebenssituation gemacht hat. Ich habe Briefe bekommen von Leuten, die gesagt haben, ah, ich bin früher so oft hier in dem Land gewesen, dass in einem Buch vorkommt und ich kann aus Gesundheitsgründen schon lange nicht mehr fahren und ich habe das jetzt alles wieder erlebt, so wie du das beschrieben hast. Oder Leute, die mir schreiben, ah, ich war in der Klinik, es ging mir so schlecht und dann hat mir irgendjemand dein Buch mitgebracht und ah, das war so schön, ich habe so stundenlang einfach war ich in einer anderen Welt, ich hatte einen Film in meinem Kopf. Das sind Sachen, da kriege ich sofort, wenn ich das erzähle, Gänsehaut. Das ist das Besondere. Dass man dafür bezahlt wird, weil man wirklich lange daran gearbeitet hat, ist einfach nur irgendwo auch eine selbstverständliche Konsequenz daraus, weil man es ja auch macht, um andere zu beglücken. Und das kostet halt nun mal Geld. Ja, wenn jeder, der irgendwo etwas für andere tut auf dieser Erde, wird dafür bezahlt, in welcher Form auch immer er es tut, ob er es als Dienstleistung erbringt oder ob er ein schönes Lied komponiert, ein wundervolles Bild malt. Oder den Müll von der Straße räumt. Es ist immer, was wir letztlich werden wir dafür bezahlt, dass wir für andere etwas tun. So wie auch andere für uns etwas tun, wofür wir sie dann bezahlen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Da muss man sich einfach auch mal im Klaren drüber sein, dass es ganz legitim ist, dass das Buch auch Geld einbringt. Was aber nicht heißt, setz dich hin, schreib ein Buch und dann verdienst du viel Geld. Um ein Buch zu schreiben, ist auch die Frage immer, was brauche ich da? Es gibt so Autorensoftware. Ich habe die beste Autorensoftware oder einer der besten, die es am Markt gibt. Ich benutze sie nie. Ich nehme sie zum Schluss, um die Formatierungen zu machen, weil sie das gut kann. Ansonsten brauchen sie nichts als eine leere weiße Seite auf ihrem Rechner und eine Tastatur und dann schreiben sie. Und sie brauchen sich beim Schreiben auch erstmal um gar nichts kümmern. Ja, es gibt diese Manuskriptseiten hier, keine Ahnung, ich weiß es auswendig gar nicht, wie viele Buchstaben, wie viele Satzzeichen pro Zeile und wie viele Zeilen pro Seite. Das kann man alles später nachformatieren. Das ist alles komplett egal. Man sollte sich dann einen Richtwert nehmen. Und wobei mein Richtwert sind nicht die Manuskriptseiten, die im Manuskript formatiert sind, sondern mein Richtwert sind immer Wörter. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was man wissen muss. Wenn Sie heute ein Taschenbuch nehmen mit ungefähr 100 Seiten, 120 Seiten, je nach Schriftgröße, je nachdem, was hinten noch ein bisschen an, keine Ahnung, Nachwort ist und an Vorwort als Richtwert. So ein Taschenbuch 200, 220 Seiten, dann reden wir über 50.000 bis 55.000 Wörter. Das ist eine gute Zielmarke, wenn Sie ein Buch schreiben wollen, weil Taschenbücher ist das, was die Leute am liebsten kaufen. Natürlich gibt es viele Leute, die sagen, ich will ein Buch mit 300, 400, 500 Seiten, darunter fange ich gar nicht an. Ja, kann man auch machen, muss man sich aber im Klaren sein, so ein Monsterwerk erschaffen, da sitzen Sie dann auch wirklich lange dran. Aber wenn Sie eine schöne Geschichte erzählen wollen, etwas Schönes schreiben wollen, das Menschen erreicht, dass die sich einfach als Taschenbuch nehmen, wie der Name sagt, in der U-Bahn aus der Tasche ziehen oder im Bus oder im Wartezimmer oder abends im Bett auch noch irgendwie das Buch halten können oder dass es sie erschlägt, wenn sie einschlafen und ihnen dann so ein 500, 800 Seiten Hardcover auf die Birne knallt, dann sind Sie mit 50.000 bis 55.000 Wörtern als Ziel gut. Dann haben Sie ein solides Taschenbuch vom Umfang her. Und dann schreiben Sie einfach. Und es gibt, das muss jeder für sich selber entscheiden, es gibt Autoren, die sagen, ich habe Schreibzeiten von bis und nachmittags von bis. Mein Ziel war immer, am Tag 3.000 Wörter zu schreiben. Das ist mein Tagesziel gewesen, wenn ich mich hinsetze, effektiv um ein Buch zu schreiben, 3.000 Wörter. Das ist die blanke Theorie. In der Praxis ist dann auch mal so, dass man 3 Stunden nochmal liest, was man bisher geschrieben hat, 3 Kommas ändert, 4 Wörter streicht, 2 Wörter ersetzt und dann unterm Strich 2 Wörter weniger im Text hat als am Tag zuvor und gar nichts gemacht hat. Mein Rekord liegt, glaube ich, einmal habe ich 7.000 Wörter an einem Tag geschafft. Da war ich so brutal im Tunnel und da war irgendwie eine Szene und die war mir so klar und da habe ich so runtergetippt, aber das habe ich ansonsten. Ich habe ganz selten diese 3.000 Wörter am Tag geschafft und ich habe auch ganz viele Tage gehabt, wo ich nicht geschrieben habe, weil ich einfach nicht weitergekommen bin. Es kommt auch immer irgendwann die Schreibblockade, da sitzen die da und haben keinen Plan mehr, wie es weitergeht. Sie wissen nicht, wie die Geschichte ist. Sie finden alles scheiße, was sie bisher geschrieben haben. Das ist ganz normal. Das vergeht wieder. Jeder hat natürlich auch einen anderen Ansatz. Die meisten Autoren und Autorenforen und Ratgeber, und ich sage Ihnen nur eins, wenn Sie ein Buch schreiben wollen, wenn Sie Geld damit verdienen wollen, machen Sie darum einen ganz großen Bogen, denn da wird nur gejammert, wie schwierig alles ist und keiner kauft ein Buch, man verdient nichts. Und jeder wird gehasst, der mal irgendwo einen Verlagsvertrag ergattert. Lassen Sie das. Wenn Sie schreiben, sind Sie alleine. Schreiben ist ein einsamer Job. Da gehe ich nicht an ein Forum und tausche mich aus, wie viel hast du heute geschrieben, oh, und wie schaut es bei dir aus. Das ist nur so ein Jammer, so ein globales, lassen Sie das. Wenn Sie schreiben, sind Sie allein. Da gibt es Ihre Tastatur, Ihren Bildschirm und sonst nichts. Und dann schreiben Sie. Und Sie können sich ein komplettes Skript für ein Buch komplett erarbeiten, einen kompletten Plot schreiben und dann das Buch runterschreiben. Das machen sehr viele Autoren. Mich hat das immer gelangweilt, weil ich habe irgendwie keinen Bock, dachte mir, pff, nö, mache ich nicht. Meine Schreibtechnik ist, ich überlege mir immer so die nächsten Szenen und schreibe die im Kopf, also ich schreibe richtig im Kopf. Ich formuliere das so komplett. Und es sind meistens so 1,5 bis 3 Seiten. Seiten ist zum Beispiel auch gut, Sie können sich als Ziel setzen, ich schreibe so und so viele Seiten am Tag, aber das ist einfach nur so ein Richtwert, damit man immer so ein bisschen weiß, lief es heute besonders gut oder besonders schlecht oder so mittelmäßig. Und dann tippe ich das wieder runter und tatsächlich mache ich keine Handlungsvorschau für mich, ich schreibe tatsächlich die Handlung in Stichworten mit, muss man sich so vorstellen. Immer wenn ich ein Buch schreibe, habe ich ein Blatt Papier, DIN A4 im Querformat, ein leeres Blatt Papier nebendran liegen. Und immer wenn ich ein paar Szenen geschrieben habe, dann mache ich mir Stichwörter. Das ist so, dass damit ich einfach später weiß, wie ist der Verlauf. Und jede Figur, die Sie in Ihrem Buch erschaffen, und das werden ja immer mehr im Laufe der Zeit, es kommt immer wieder irgendjemand hier, irgendjemand da. Und wenn es nur der Bäcker Müller ist oder der, keine Ahnung, Schornsteinfeger Meier, entschuldigen Sie mir die Namenwahl, schreiben Sie sich eine Liste von Anfang an, wer es wäre. Sie verlieren ganz schnell den Überblick. Idealerweise machen Sie sich auch noch ein paar Notizen dazu. Ja, wichtige Leute im Buch, die immer wieder vorkommen. Ja, wenn Sie nämlich irgendwo vorne schreiben, er sah in Ihre blauen Augen und später ist es dann irgendwie, ah ja, Ihre schönen grünen Augen, die Leser merken sowas und die schreiben Ihnen das auch hinterher, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, also machen Sie sich diese Notizen nebenbei. Sie können natürlich auch vorher, und das ist das, warum ich diese Autorensoftware für mich nicht funktioniert. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Es ist immer so, Sie müssen immer das machen, was für Sie funktioniert. Für mich, mich hat es nie gereizt, dass ich mir vorher so Profile von jeder Figur so anlege. Was hat die für Charaktereigenschaften? Wie hat was die Haarfarbe, die Größe, die Figur, die Augenfarbe, Vorname, Nachname, dies, das, jenes? Das war mir irgendwie zu doof, ja, weil ich habe einfach mir eine Liste gemacht, wenn eine Person vorkam, dann habe ich den Namen aufgeschrieben und was hat der für eine Funktion? Wie der sich benimmt, wie der ist, wie der drauf ist, das ist bei mir, das weiß ich, da muss ich nicht dauernd nachlesen. Aber notieren Sie sich's mit, weil Sie werden wahnsinnig, wenn Sie später feststellen, in meinem Buch kommen insgesamt 30 Personen vor und ich weiß bei 10 oder 15 gar nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich wer und wie hieß der und wo war der. Also machen Sie sich, wenn Sie irgendwie ins Detail bei einer Person gehen, machen Sie sich immer eine kurze Notiz. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Und dann schreiben Sie. Und wenn Sie das Buch fertig haben, viele sagen, dann leg's in die Schublade und schreib's nochmal komplett neu oder das muss auch jeder für sich wissen. Bei mir ist es so, wenn ich ein Buch fertig habe, natürlich überarbeite ich es. Das heißt, ich fange von vorne an, ich lese, ändere. Aber es ist nie so extrem bei mir gewesen, dass ich jetzt so alles komplett umschreibe. Ich habe auch so diese Angewohnheit, für mich funktioniert es super. Wenn ich, sagen wir, ich habe gestern 2,5 Seiten geschrieben, und ich schreibe heute weiter. Dann lese ich die Zeiten von gestern nochmal durch, ändere meistens noch hier ein Wort, finde hier eine Wortwiederholung. Ich keine grobe Überarbeitung, aber ich lese es nochmal so, mache mir dann einen Vermerk bis hierhin und ab hier der neue Text. Und dann schreibe ich wieder 1, 2, 3, 4 Seiten. Und wenn ich das nächste Mal schreibe, dann überarbeite ich die grob, kein Feinschliff. Aber so bin ich auch immer drin und dann passiert auch nicht, dass man auf einmal irgendwo anknüpft und es passt gar nicht, sondern man findet dann einfach auch wirklich so den Übergang. Und das ist so meine Art zu schreiben. Wie Sie ein Buch an den Verlag bringen, wie Sie ein Buch verkaufen, vermarkten etc., das ist dann nächste Woche, wenn es darum geht, Markenaufbau und Business. Da geht es dann nicht nur um, wie baue ich eine Marke auf oder wie mache ich ein Business für mein Buch. Das ist dann das komplette Thema, was ich eben auch immer gefragt werde. Oh, ich will auch endlich mal ein Business machen, ich will mir eine Marke aufbauen. Und ich sage Ihnen eins, es ist nicht nur Business, wir sind alle letztlich eine eigene Marke. Sie kennen das Sprichwort, oh, du bist eine Marke. Ja, wir leben das aber oft ein bisschen zu wenig, uns selber mal klar zu machen, wofür stehe ich und wie transportiere ich das so nach außen, dass es auch funktioniert und mein Leben nicht immer so mal links, mal rechts, mal links, mal rechts, mal links läuft. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Wenn Sie Fragen zu dem Thema Podcast haben, zu dem Thema Buchschreiben haben, jetzt ist die beste Gelegenheit, mir die zu stellen, denn dann kann ich kommende Woche darauf eingehen. Wie gesagt, Sie finden unten meinen Instagram-Account. Da können Sie mir jederzeit eine Direktnachricht schreiben. Sie finden mich übrigens auch auf Facebook, Peter Cavendish, einfach eingeben. Bitte den Privataccount dort dann auch erwischen. Dann können Sie mir auch gerne eine Nachricht dort schreiben. Über die Nachrichtenfunktion funktioniert genauso. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein kreatives, bezauberndes Wochenende mit hoffentlich keinem Schnee mehr, außer Sie lieben Schnee, dann dürfen Sie sich den wünschen. Und dann freue ich mich, wenn Sie mir gewogen bleiben und wir uns heute in einer Woche wieder hören, wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Vielen Dank, Ihr, euer Peter Cavendish. Servus.